Herzlich willkommen bei Klasse gegen Klasse. Wir sind eine Online-Zeitung von und für ArbeiterInnen, Jugendliche und Unterdrückte. Klasse gegen Klasse wird herausgegeben von RIO, der revolutionären internationalistischen Organisation. Wir sind Teil eines internationalen Zeitungsnetzwerks. Viel Spaß mit diesem Vortrag, der im Rahmen des revolutionären Sommercamps 2023 aufgenommen wurde. Unser heutiges Thema ist Organizing, ob in den Krankenhausbewegungen, der TV-Stutt-Kampagne oder der Klimabewegung. Organizing ist in aller Munde. Es geht um mehr Beteiligung von Beschäftigten an Tarifverhandlungen und den Aufbau von Macht in den Betrieben. Marco Helmbrecht, Doktorand an der LMU München, Kilian Gremminger, Soziologiestudent aus München und Yunus, Pflege-Azubi aus Berlin, setzen sich mit den Ideen des gewerkschaftlichen Organizing auseinander. Sie nehmen als Grundlage die Bücher der Vordenkerin dieses Konzeptes aus den USA, Jane McAlevey. Sie betrachten, wie und warum ihre Methoden auch in deutschen Gewerkschaften aufgegriffen werden. Ist das Organizing vielleicht nur ein Trick, um ArbeiterInnen das Gefühl von Entscheidungsmacht zu geben, ohne die Sozialpartnerschaft in Frage zu stellen? Oder können RevolutionärInnen vom Organizing lernen? Gibt es im Organizing vielleicht sogar Ansätze für eine antibürokratische Strömung in den Gewerkschaften?
Ja, schön, dass so viele gekommen sind zum Workshop zum Aufbau einer antibürokratischen Strömung in den Gewerkschaften. Ich bin Kilian, ich bin bei Waffen der Kritik und der RIO und bin Student Master Soziologie in München. Genau, bin dort als studentische Hilfskraft schon seit ein paar Jahren tätig. Das heißt, die Frage einer antibürokratischen Strömung in den Gewerkschaften ist auch für mich sehr praktisch. Ich bin Mitglied in der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft und auch in der TV-Stutt-Kampagne aktiv. Genau, auf meiner linken Seite, das ist Marco, ein Genosse aus München. Er promoviert in Geschichte. Genau, ist auch bei Waffen der Kritik. Zu meiner Rechten, Yunus, ist in der Berliner Krankenhausbewegung aktiv bei KGK Workers. Genau, wir machen heute den Workshop zusammen. Vielleicht so als erste Frage, weil das ja ein großer Teil unserer Politik ist, dass wir in den Gewerkschaften aktiv sind. Vielleicht so die Frage in die Runde, seid ihr auch in Gewerkschaften und vielleicht in welchen Gewerkschaften, dass wir so ein bisschen einen Überblick haben, weil wir werden auch Diskussionsrunden eben haben und auch ein bisschen über das Organizing sprechen, aber dazu später. Genau, also wer ist denn in der Gewerkschaft hier? Okay, also das sind einige. Und könnt ihr so irgendwie so ein kleines Schlaglicht geben, vielleicht so von der Seite, in welchen Gewerkschaften ihr seid?
Nein. IGDC.
Was ist der Beruf? Ist die Idee mit Talent? Und was macht der Beruf? Ist die Idee mit Talent?
Nein, ich bin ein Frequenzen, das vor mir nutzt.
Und es ist bei mir, dass ich ausbrauche.
Und vielleicht noch eine Frage, weil es gibt ja tausende Fachbereiche in der Verdi. Was sind denn das für Bereiche so, das würde mich interessieren.
Wer hat das? Ist auch dort?
Sie. Okay.
Technik und Kartenhaus.
Okay, cool. Gut. Dann haben wir ein bisschen den Überblick. Ich bin dann auch gespannt, was ihr so aus der Praxis später erzählen werdet. Wir haben das so aufgebaut, unseren Workshop, dass ich eine kurze Einleitung in die nationale politische Lage geben werde, in die aktuelle Klassenkampfsituation, wie das so ausschaut. Dann wird Yunus übernehmen, über die ein bisschen theoretisch über die Sozialpartnerschaft sprechen. Genau, und dann werden wir uns ein bisschen historischer den Ursprüngen des Organizings sozusagen widmen, um dann die Materialisierung dessen in Deutschland sozusagen anschauen. Also wie kommt dieser Diskurs sozusagen bei uns rüber? Was wird da besprochen? Was wird da eingesetzt? Ich werde dann anhand von zwei Beispielen der Krankenhausbewegung in NRW 2022 und der aktuell laufenden TV-Stutt-Kampagne über die Praxis des Organizings sprechen, wo es da vielleicht auch schon ein paar fortschrittliche Elemente gibt und was die Hürden des Organizings sind. Genau, und dann werden wir, weil das steht ja die TVL, dann werden wir natürlich es wird auch schon vorher eingebettet sein, unsere Vorstellung von einer antibürokratischen Strömung, die wir aufbauen wollen. Und dann noch so ein paar Elemente, die wir politisch brauchen werden für die kommende TVL-Runde. Genau. Ja. Wir haben es alle mitbekommen. Der Krieg in der Ukraine und die Antwort der NATO mit ihrer Sanktionspolitik haben in Deutschland und in vielen Ländern eine extreme Preisinflation ausgelöst, die große Teile der Massen hart getroffen haben, egal ob das jetzt an der Tankstelle war oder an der Supermarktkasse. Dabei hieß es für den Herbst des letzten Jahres, dass es zu einem heißen Herbst kommen könnte, bei der sich die Gewerkschaften, soziale Bewegungen, unter anderem auch Genug ist genug und auch zum Beispiel die Partei Die Linke gegen die gegen die Politik der Regierung stellen sollten. Bekannterweise kam es dazu nicht, also es kam nicht so wirklich zu einem heißen Herbst, der dort angedeutet wurde. Die Regierung setzte einige Entlastungsmaßnahmen durch, wie Einmalzahlung oder zum Beispiel das 9-Euro-Ticket, das ja auch viele von uns genutzt haben, um diese Kritik und die Mobilisierung nicht zu groß werden zu lassen, was auch für einen Moment funktioniert hat. Die heftigen Streiks im Sommer des letzten Jahres, die wir auch mit der Zeitung begleitet haben an den deutschen Häfen, gelten ganz klar als Ausnahme dieser ruhigen Phase. Die Klassenkampfdynamik der ersten Hälfte 2023 wird dort gewissermaßen schon vorweggenommen. Hier wollten kämpferische Arbeiterinnen eines strategisch sehr wichtigen Sektors gegen ihre Reallohnverluste kämpfen und forderten eine Ausweitung ihrer Streiks, was dann Mitte Juli durch einen Deal zwischen der Verdi-Bürokratie und den Arbeitgeberinnen durch eine richterlich verordnete 6-wöchige Friedenspflicht abgebremst wurde. Letztendlich kam es dann vor Beendigung dieser Frist zu einem Ergebnis, das für viele Beschäftigte unzufriedenstellend war, worüber sie aber nicht in einem Mitgliedervotum abstimmen konnten. Dann hatten wir die sehr kontrollierte, letzten Jahres im Herbst, die sehr kontrollierte und ruhige IG Metall-Runde. Einige von euch haben es vielleicht auch verfolgt. Die Forderungen waren lediglich 8% Lohnerhöhung. Und dann sehen wir, dass Anfang 2023 mehr Dynamik im Klassenkampf entsteht. Es beginnt mit den Poststreiks, bei denen die Beschäftigten 15% mehr Lohn forderten, was sie über einen Mitgliederentscheid, der 85% Zustimmung erhielt, mit Erzwingungsstreiks durchsetzen wollten. Also ein sehr fortschrittliches Element, das wir am Anfang des Jahres gesehen haben. Die Bürokratie, auf der ihren Charakter wir auch noch eingehen werden, bremste diese fortschrittlichen Elemente und verhandelte in so einer Nacht- und Nebelaktion einen Kompromiss mit den Arbeitgeberinnen. Diese Streiks gingen fast nahtlos in die TVED-Runde über, bei der zusammengefasst 500.000 Streikende gegen die Inflation an Flughäfen, an den Krankenhäusern, in den Kitas, in den städtischen Verwaltungen, den Schwimmbädern, Müllversorgung etc. ihre Arbeit niederlegten. Das Ganze kulminierte dann an dem Tag des Mega- oder Superstreiks am 27. März, an welchem große Teile des Verkehrssektors in ganz Deutschland von Verdi und EVG bestreikt wurden, auch mit der Unterstützung von Fridays for Future. Der sogenannte Streikfrühling ist dort auf seiner Hochphase angekommen. Viele Gewerkschaften, darunter zum Beispiel die GEW, die IG Bau, die IG Metall, gewinnen neue Mitglieder. Vor allem Verdi macht einen gewaltigen Sprung mit, ich glaube, seit Anfang des Jahres 100.000 neuen Mitgliedern. Also das ist sehr krass. Das ist in einer Tendenz eine Trendwende zu einer im Gegensatz zu der allgemeinen Abnahme der Gewerkschaftsmitgliederzahlen. Genau, und es fällt nicht vom Himmel, das hängt stark mit den objektiven ökonomischen Bedingungen zusammen, also der Inflation, der geringeren Lohnentwicklung in den letzten 3 Jahren, auch während Corona, als wir uns sozusagen als Arbeiterinnenklasse zurückhalten mussten, nicht zu viel einfordern sollten in der Krise. Genau. Und das erkennen wir zum Beispiel auch in Frankreich. Also es ist nicht nur ein nationales Phänomen, so wie der Kapitalismus ja auch nicht nur national existiert. Wir sehen, dass die Menschen dort zwar konkret gegen die Rentenreform kämpfen, was wir sozusagen nicht machen, aber das ist ja auch nur Ausdruck von ihrer Verschlechterung der Lebensgrundlage und von den Angriffen der Bourgeoisie auf die Lebensgrundlage der Arbeiterin. Genau. Das zeigt sich vor allem ab Juli auch in Frankreich, in den sogenannten ärmeren Arbeiterinnenvierteln, in den Quartier Populaire, wo die vorher nicht besprochene Frage des Lohns, also vorher war es vor allem der Protest gegen die Rentenreform, in den ärmeren Vierteln aufkommt, nach dem Mord an Nael Anfang Juli, uns zu einer Explosion gibt und wir eben so Phänomene sehen, wie dass Kinder in Supermärkte Essen stehlen müssen, damit sie sozusagen ihre Familie ernähren können, weil sie sich sonst nichts mehr leisten können. Ein Element dieser Rückkehr des Klassenkampfes ist das Organizing, das sich großer Beliebtheit in den verschiedenen Kampagnen der letzten Zeit erfreut, egal ob jetzt beim TVÖD, bei der Tarifrunde Nahverkehr, also bei den Tramfahrern, bei den U-Bahnen etc. Oder auch als Kernelement der TV-Stutt-Kampagne. Auch im Zusammenhang mit der Konferenz für gewerkschaftliche Erneuerung. Es war ausgerichtet von der Rosa-Luxemburg-Stiftung im Mai, wo sozusagen die ganz viele kämpferische Gewerkschafterinnen gekommen sind. Dort haben wir gesehen, wie das Organizing in der Kampagne der NRW-Krankenhausbewegung als zentrales Konzept gegen die Schwierigkeiten der gewerkschaftlichen Organisierung eingesetzt wurde. Wir sehen aber auch eine widersprüchliche Situation, in der zwar die Gewerkschaften als Akteure zurückkehren, aber dennoch nicht ihr Potenzial ausschöpfen, wie wir in dem vorzeitigen Abbruch der ganzen Auseinandersetzung, die ich aufgezählt habe, gesehen haben. Es kommt trotz starker Dynamik an der Basis und kämpferischen Kolleginnen zu keinem Erzwingungsstreik, in keinem der Fälle, weswegen auch die Ergebnisse unter den aufgestellten Forderungen oft hinter den Vorstellungen sozusagen blieben. Auch sehen wir eben, und das ist Teil der widersprüchlichen Tendenz, den Aufstieg der Rechten, ne? Genau in dieser Phase. Die AfD hat noch nie so hohe Zustimmungswerte. Sie agiert tatsächlich sehr offensiv. Und was die Organisation der Arbeiterklasse eben nicht tun, obwohl es starke Mitgliederzuwächse gibt in Teilen der Sektoren und eine kämpferische Moral an der Basis. In unserem Workshop jetzt wollen wir diese Widersprüche historisch und theoretisch einordnen und eben über TV Stutt und die Krankenhausbewegung konkret sprechen und am Ende das Organizing als ein reformistisches Projekt ausweisen, um mit unserer Politik die Arbeiterinnenklasse als Akteur ins Zentrum zu stellen und auch über die Rolle einer revolutionären Organisation zu sprechen. Genau. Und dann am Ende die Elemente eines Aktionsprogramms vorzustellen. Genau, jetzt macht Jonas weiter.
Hallo an alle. Jetzt kommt so ein Teil, wo wir ein bisschen über die bestimmten Begrifflichkeiten reden wollen, also was die Gewerkschaftsbürokratie ist, was die Sozialpartnerschaft ist. Bevor ich anfange, also wenn wir über die Entstehung der Gewerkschaftsbürokratie diskutieren, müssen wir auch ein bisschen an den Anfängen der Gewerkschaftsbewegung an sich diskutieren, also was die Gewerkschaften überhaupt sind, dass sie natürlich im frühen 19. Jahrhundert in Deutschland, also in der deutschen Geschichte, als so Sammelpunkte des Widerstandes der Arbeitern entstanden waren, so als natürliche Punkte, meistens auch selbst organisiert von den Arbeitern selber, jedoch immer mehr die Notwendigkeit sehen, dass die Arbeiter ihre Interessen nur dann durchsetzen können, wenn sie ihr sozusagen Macht, die sie aus der Produktion bekommen, vereinen, also sich in Verbänden, in kollektiven Organisationsformen wiederfinden, die sich dann zu Gewerkschaften entwickeln. Und tatsächlich in dieser früheren Zeit gibt es nicht so eine krasse Unterscheidung zwischen den ökonomischen Forderungen, die die Arbeiter haben, für wie mehr Lohn, bessere Arbeitsbedingungen und die politischen Forderungen, die die Arbeiter erleben, zum Beispiel die Repressionen, die sie erfahren oder die Hungerkrisen, die entstehen oder das Wahlrecht zum Beispiel, der ihnen verwehrt wird unter dem kaiserlichen Deutschland. Aber mit der Zeit, mit der Entwicklung dieser Gewerkschaften auch zu größeren Organen und Entwicklung der deutschen Wirtschaft auch vor allem, dass die deutsche Wirtschaft sich ja auch in eine imperialistische Entwicklung macht, sich Kolonialländer erobert, entsteht auch eine gewisse eine Schichtung innerhalb der arbeitenden Klasse selbst. Also besonders sehen wir das in den obergestellten Teilen der Lohnabhängigen, dass ihnen von den Kapitalistinnen dann versprochen wird, dass sie die imperialistische Vorhaben ihrer eigenen Regierungen und Kapitalistinnen unterstützen sollen, um selbst zu besseren Lebensbedingungen sozusagen zu gelangen. Und wir bezeichnen sozusagen die Gewerkschaftsbürokratie, die in dieser Zeit dann als eine privilegierte Kaste in den Gewerkschaften entsteht, die sich sozusagen auf so eine Schicht der Klasse sozusagen beruht. Das, vielleicht habt ihr den Begriff gehört, man redet manchmal von Arbeiteraristokratie, also um diese Schichtung innerhalb der arbeitenden Klasse zu bezeichnen. Und die, wie wir sehen, also auch mit der Degenerierung der Sozialdemokratie einhergehend in Deutschland, steht nicht mehr auch die Abschaffung der kapitalistischen Produktionsweise im Mittelpunkt, was früher auch in den Statuten oder in Slogans der Gewerkschaften ein fester Bestandteil war, sondern lediglich um die Verbesserung der Bedingungen von diesen Ausbeutung. Was auch damit einhergeht, dass eben diese privilegierte Schicht der Bürokratie sich nicht mehr vornimmt, die gesamte Arbeiterklasse zu befreien unter ihrer eigenen Führung, sondern lediglich für sich alleine oder für einen kleinen privilegierten Teil eben Vorteile innerhalb der bürgerlichen Demokratie zu schaffen. In der Geschichte sehen wir auch drastische Konsequenzen von dieser Politik, wie die Unterstützung von der Kolonialpolitik seitens Teilen der Sozialdemokratie und der Gewerkschaftsbürokratie, Unterstützung des Ersten Weltkrieges, Abschluss eines Burgfriedens, das während des Ersten Weltkrieges die Gewerkschaftsbürokratien unserem Herrschenden versprochen haben, zu keinenstreiks aufzurufen, etc. Was bedeutet das aber, diese Bürokratie innergewerkschaftlich? Also wie definieren wir, was, wann eine Bürokratie entsteht? Es muss also einige Voraussetzungen gegeben sein. Natürlich, dass sie nicht direkt von den Mitgliedern kontrolliert werden. Also heute, wenn wir uns dem DGB-Gewerkschaften anschauen, die hauptamtlichen Sekretärinnen werden nicht von den Mitgliedern gewählt. Es gibt keinerlei Kontrolle der Beschäftigten, der Mitglieder über diese Menschen, die auch zum Beispiel bei Verdi öfters auch nicht aus den Belegschaften kommen, sondern tatsächlich bürgerliche KarrieristInnen sind, die aus den, meist aus Regierungsparteien kommen oder studiert haben, aber dann sozusagen sich für ein, als ein Job Gewerkschaftsfunktionär, Gewerkschaftsbürokrat sein, sich sozusagen entschieden haben. Was wir auch sehen, dass sie, diese Hauptamtlichen ein überdurchschnittliches Gehalt bekommen als die ArbeiterInnen, die sie vertreten. Besonders in der Metallindustrie sitzen sie in Aufsichtsräten, sind sie im Co-Management von diesen imperialistischen Konzernen beteiligt, sodass da wir sehen, dass sie als, wir nennen das als Agentinnen der Bourgeoisie, also Agent nicht im Sinne verschwörungstheoretisch, sondern im Sinne, dass sie die Interessen der Bourgeoisie innerhalb unseren Reihen verteidigen und sozusagen Teil unserer Klasse davon überzeugen wollen, dass die Wohle der deutschen Wirtschaft eigentlich zum Wohle der deutschen Arbeiterinnen wäre und wir sozusagen hinter unserem Imperialismus stehen müssten. Genau. Als Beispiel jetzt zum Beispiel der DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi ist eigentlich SPD-Generalsekretärin gewesen, hat gar keinen Kontakt zu den Gewerkschaften gehabt, hat nie in ihrem Leben gestreikt oder in einer Betriebsgruppe aktiv gewesen und heute sitzt sozusagen dieser Mensch an der Spitze unserer Gewerkschaft, verhandelt mit der Bundesregierung im Interesse von allen, ohne jegliche politische Legitimation. Also eine krasse verräterische Rolle, die sie spielt. Genau, jetzt kommen wir zum Sozialpartnerschaft. Ne? Das hören wir auch als Begriff sehr viel. Ich will ein Zitat vorlesen von einem der Klassenfeinden, der sehr gut das zum Ausdruck bringt, dem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier von 2018. Genau, das Zitat lautet, die Erfahrung von Ländern mit schwacher Sozialpartnerschaft, mit wilden Arbeitskämpfen und politischen Streik sollte uns allen auf Seiten zu denken geben. Auch die Erinnerung an die soziale Zerrissenheit Deutschlands, auf die Stinnes und Liegen vor 100 Jahren eine Antwort suchten, sollte uns Mahnung sein. Wir sollten einen neuen Anlauf nehmen, um die Sozialpartnerschaft von morgen stark zu machen. Also wir sehen eigentlich, dass der Klassenfeind, die Bourgeoisie ganz, und Steinmeier als in ihrer Vertretung sozusagen, ganz bewusst ist, wozu diese Sozialpartnerschaft dient, nämlich tatsächlich dem sozialen Frieden in Deutschland zu sorgen und die Arbeiterinteresse daran zu hindern, politische Kämpfe anzuführen. Wir können vielleicht auch allgemeiner sagen, Sozialpartnerschaft, also genauso wie ne, die Arbeiterinteresse, die RevolutionärInnen, hier bestimmte Taktiken haben, bestimmte Strategien haben, um diese Herrschaft der Bourgeoisie zu brechen, um zum Sozialismus zu gelangen, hat natürlich die Bourgeoisie auch mehrere Waffen unter ihrer Kontrolle, je nach was die Erfordernisse des Klassenkampfes sind. Aber ein Ziel besteht, egal in was für eine Situation wir uns befinden, unsere Kampforgane zu liquidieren. Also dass wir kampfunfähig werden, dass wir unseren Widerstand nicht leisten können. Unter Faschismus kann das Zerschlagung dieser Organe sein, völlige Zerschlagung sein, unter den Kriegszuständen wie im Ersten Weltkrieg Verstaatlichung der Gewerkschaften sein oder wie in Nachkriegsdeutschland sehen, kann es dann den Aufbau eines sozialpartnerschaftlichen Regimes sein, sozusagen die politische Eingliederung der Führungen unserer Gewerkschaften an der Verwaltung des Regimes in Deutschland. Ich muss ein bisschen schneller werden. Also Sozialpartnerschaft können wir in Deutschland erstmal allgemein so bezeichnen, ein Pakt zwischen der Regierung, der Unternehmensverbänden, die die deutsche Bourgeoisie vertreten und die Gewerkschaftsbürokratie, dass das Status quo beibehalten wird und dass die Arbeiterinnenklasse keine politische Kämpfe sozusagen führt. Man muss auch sagen, in ihrer Gründung, wir haben auch so einen Artikel, also einige Artikel, dass in ihrer Gründung diese Sozialpartnerschaft ganz wissenschaftlich und theoretisch so aufgebaut wurde. Also wirklich ein Land zu schaffen, eine politische Periode zu schaffen für die deutsche Bourgeoisie, wo der Klassenkampf so gut wie möglich eingedämmt wird. Diese Entwicklung aber, dass diese Zusammenarbeit seitens der sozialdemokratischen Bürokratien gibt, ist ja nicht nur deutschlandspezifisch. Ne? Also das gibt es in Frankreich, das gibt es in anderen Ländern, in England mit der Labour Party und den Gewerkschaftsbürokratien dort. Das nennt man Korporatismus zum Beispiel auch, aber so, es gibt auch bestimmte Merkmale, die deutsche Sozialpartnerschaft so besonders erfolgreich zeigen. Dass es die Streikanzahlen oder die politischen Kämpfe gar nicht sozusagen in Höhe von Frankreich oder England auch kommt. Und einige Elemente sind zum Beispiel das richterliche Verbot des politischen Streiks. Ne? Das da waren alles sozusagen Folgen von Niederlagen der Arbeiterinnenklasse in der frühen Bundesrepublik Deutschlands, wo wir jetzt nicht darauf näher eingehen. Richterliche Verbot von sogenannten wilder Streiks auch. Also wilder Streiks im Sinne von verbandsfreien Streiks. Das Streiks, die nicht von der Gewerkschaftsführung sozusagen abgesegnet worden sind, die auf dem Betriebsebene organisiert worden sind. Das ist ein Streikverbot für BeamtInnen und Träger, also kirchliche Einschränkung des Rechtes für die kirchlichen Träger existiert, was nochmal hunderttausende Menschen sind eigentlich, was auch einen Großteil unserer Klasse auch kampfunfähig macht, überhaupt zu Streiks aufzurufen. Und was man auch noch sagen kann, einen starken Antikommunismus, Verbot der kommunistischen Verbände der ArbeiterInnenklasse in den frühen Jahren und auch die reaktionäre Rolle, die die deutsche Gewerkschaftsbürokratie bei der Annexion der DDR zum Beispiel gespielt hat. Und den krassen Chauvinismus sozusagen, die sie auch haben, gegenüber den auch ausländischen Arbeitern, den Geflüchteten zum Beispiel, die nach Deutschland flüchten. Und vielleicht als Konsequenz muss man sagen, als Wiederholung, dass es verhindert werden soll, Abwehrkämpfe geführt wird. Ein großes Beispiel, was vielleicht in neueren Erinnerungen sind, auch die Hartz-IV-Reformen zum Beispiel oder die Rentenerhöhungen, die auch 2005, 2006 gemacht worden sind, wo es keinen einzigen Streiktag gab, während sozusagen in anderen Nachbarländern größere Massenstreiks stattfanden. Also das Modell ist noch erfolgreich in dem Sinne der Begrenzung unserer Kämpfe. Genau. Und im nächsten Teil soll es jetzt darum gehen, sozusagen, was für Taktiken, Teile der Linken oder Strategien der Linken für die Arbeiterinnenklasse vorschlagen, Organizing oder wie wir vorschlagen, antibürokratische Strömung und eine Kritik von Organizing auf Grundlage dieser Blickwinkel, wie die Sozialpartnerschaft funktioniert und ob es seinen Widerstand dagegen formen kann.
Ja, danke, Yunus. Das ist ein guter Punkt, um dort anzuschließen, weil auch wenn die Sozialpartnerschaft in Deutschland noch sehr viel stabiler ist, als sie oder sehr viel weiterentwickelt ist, als sie es in anderen imperialistischen Staaten ist, befinden sich die Gewerkschaften auch in Deutschland seit Jahrzehnten in einer krisenhaften Situation. Und das Organizing, mit dem ich mich jetzt ein bisschen tiefer beschäftigen möchte, ist quasi eine Antwort, die die Gewerkschaftsbürokratie darauf gibt oder ein Teil der Gewerkschaftsbürokratie darauf gibt, mit dieser Krise umzugehen. Wenn wir heute den Begriff des Organizings hören, dann ist er für uns in Deutschland sehr stark mit dem Namen Jane McAlevey verbunden, diese US-Amerikanerin. Sie ist aber nicht die Erste, die die grundlegende Texte zu diesem Thema vorlegt. Diese Diskussion reicht besonders in den angelsächsischen Ländern, insbesondere in den USA, sehr viel weiter zurück. Um 2000 zum Beispiel haben die SoziologInnen, auch US-AmerikanerInnen, Kim Voss und Rachel Sherman einen Aufsatz vorgelegt im American Journal of Sociology. Und darin diskutieren sie eben, wie zuerst die US-amerikanische Gewerkschaftsbewegung ab Mitte der 1990er Jahre sich zu erneuern beginnt oder zu versucht, sich zu erneuern. Und dort einige Locals, also solche in den USA recht unabhängig agierenden örtlichen Gewerkschaftsstrukturen, mit dem brechen, was sie bürokratischen Konservatismus nennen und Organizing anwenden, um quasi zu mehr Kämpfen zu kommen und auf die rasant schwindende Mitgliederzahl zu reagieren. Denn damals befanden sich, also in den 90er Jahren insbesondere, aber auch anhaltend, die Gewerkschaften in den Vereinigten Staaten in einer sehr tiefen Krise, nachdem sie unter den Angriffen insbesondere der 1980er Jahre durch die Regierung von Ronald Reagan unter Druck geraten waren, massiv an Mitgliedern verloren haben und damit auch die Möglichkeit verloren haben, politischen Einfluss auszuüben, vermittels des progressiven Flügels der Demokratischen Partei und auch ihre Durchsetzungskraft von Tarifverträgen massiv zurückgegangen war. Und ein Teil der US-amerikanischen Gewerkschaftsbürokratie reagierte eben damit darauf, nicht länger nur die bestehende Mitgliedschaft bewahren zu wollen, sondern mit groß angelegten Kampagnen neue Bereiche zu erschließen, die bisher nicht gewerkschaftlich organisiert waren. Ich will jetzt gar nicht so super kleinteilig diese gesamte Geschichte des Organizings in den USA nachzeichnen, nur eben einen Punkt hervorheben daraus, dass nämlich diese ganze Debatte um Organizing in erster Instanz nicht etwa irgendwie Ausdruck einer Radikalisierungstendenz der Basis ist oder eine Dynamik widerspiegelt, sondern eine Reaktion der Bürokratie ist auf die tiefe und historische Krise, in der sie sich befunden hat und noch heute befindet. Dafür griffen dann Leute Methoden wieder auf, die in den USA in den 1930er Jahren zur Anwendung gekommen waren, als es dort einen großen Aufschwung des Klassenkampfes gegeben hatte, auch im internationalen Maßstab, und dort damals neue Industriegewerkschaften entstanden sind im Gewerkschaftsbund CIO. Diese historische Frage kann man noch mal stärker aufgreifen, weil ich denke, dass sie im Organizing sehr einseitig geführt hat oder die historische Vorstellung dessen, was da in den 30er Jahren passiert ist, ziemlich verschoben ist. Man muss aber, glaube ich, erst einmal grundlegend positiv hervorheben, dass sich die VertreterInnen des Organizing sowohl in den USA als auch auf Deutschland, komme ich ein bisschen später zu sprechen, sich die Frage nach der Strategie stellen. Und das ist erstmal nichts Selbstverständliches in den Gewerkschaften, leider. Und sie stellen sich auch die Frage nach dem Subjekt. Also Florian Wilde von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, also der Stiftung der Partei Die Linke, drückt es zum Beispiel so aus, als er über Organizing schreibt: Welche gesellschaftliche Kraft kann wie und mit welchen Methoden die notwendigen, umfassenden Veränderungen durchsetzen? Und seine Antwort eben darauf und die von McAlevey und anderen Leuten ist das Organizing. Dabei macht McAlevey und die Leute, die ihr nachfolgen, so eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen drei verschiedenen Typen gewerkschaftlicher Tätigkeit oder gewerkschaftlicher Organisierung. Da wäre einerseits erst einmal das sogenannte Advocacy, also was man so als Stellvertretertum bezeichnen kann. Die Vorstellung der Gewerkschaft als Dienstleistung, wo die Mitglieder mit ihren Problemen zum Gewerkschaftssekretär gehen können, der sich dann darum kümmert. Davon hebt sie ab das sogenannte Mobilizing, also die Vorstellung, dass um Verbesserungen zu erkämpfen, zumindest punktuell die Basis in den Betrieben mobilisiert werden muss, also auch irgendwie zu Streiks gelegentlich aufgerufen werden muss. Und davon unterscheidet sie dann das tatsächliche Organizing, also die Vorstellung, dass man ein anderes Verhältnis schaffen muss zwischen Mitgliedern und Organisationen in der Gewerkschaft. Und einige Elemente, die in Beschreibungen des Organizing immer wieder auftauchen, sind die Suche nach gesellschaftlichen BündnispartnerInnen über die Gewerkschaft hinaus, die Erschließung neuer unorganisierter Bereiche, die Organisierung großer Kampagnen zur Organisierung, aber auch die stärkere Beteiligung von Mitgliedern an Entscheidungsprozessen in den Gewerkschaften und neuerdings auch insbesondere in den Tarifverhandlungen selber, also das, was Sie als sogenannte partizipative Tarifverhandlungen bezeichnen. Ich will jetzt nicht auf alle diese Begriffe so super tief eingehen, aber so ein paar Schlaglichter darauf werfen, was unter diesem Begriff des Organizings so alles verhandelt wird. Es fällt dann häufig die Bezeichnung, dass die Beschäftigten sich selbst als die Gewerkschaft begreifen sollen im Betrieb. Inwiefern sie dann auch tatsächlich die Gewerkschaft sind, also diejenigen, die dann tatsächlich die Entscheidungen treffen, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber der Anspruch ist, die Mitglieder sollen, wenn sie sagen, die Gewerkschaft, dann sollen sie nicht meinen den Apparat oder die Funktionäre, sondern dann sollen sie sich selbst meinen. Und ein Mittel, das OrganizerInnen dann dafür vorschlagen, ist, dass man im Betrieb dann sogenannte Organic Leaders identifizieren sollen, also sogenannte also Führungsfiguren innerhalb einer Belegschaft, die über ein gewisses Renommee, ein Ansehen unter den Kolleginnen verfügen und die dann quasi wie so Türöffner in neue Bereiche eines Betriebs dienen können, die selber dann die Kolleginnen davon überzeugen können, sich für die gewerkschaftliche Organisierung zu entscheiden. Ich habe es gerade schon kurz angedeutet, es gibt zunehmend auch bei McAlevey eine Diskussion darüber, wie es möglich ist, Mitglieder aktiv in die Tarifverhandlungen mit einzubeziehen. Ich weiß nicht, wer von euch, ich glaube, einige Leute waren es auf der Konferenz Gewerkschaftliche Erneuerung kürzlich in Bochum. Da wurde von der Rosa-Luxemburg-Stiftung eine Broschüre verteilt, eben genau über diese Form partizipativer Tarifverhandlungen, also die Vorstellung, dass die Tarifkommission nicht hinter verschlossenen Türen mit dem Arbeitgeber verhandeln muss, sondern dass quasi es geöffnet werden kann und dass die Kolleginnen selbst dabei sein können und sehen können, wie die Verhandlungen ablaufen und dadurch die Verhandlungsergebnisse auch eine größere Legitimität unter der Belegschaft haben können. Ganz neu ist diese Idee nicht, auch das gab es in den 1930er Jahren zum Beispiel schon ganz häufig und wurde dort auch von trotzkistischen Kräften vertreten, also zum Beispiel Im großen Transportarbeiterstreik von 1934 in Minneapolis haben die US-amerikanischen Trotzkistinnen damals neben einem sogenannten Kontaktkomitee, das die tatsächlichen Verhandlungen führen sollte, ein Komitee der 100 formiert aus der Belegschaft heraus, der Lastwagenfahrer. Und alle Entscheidungen, die das Kontaktkomitee quasi treffen sollte, in der Diskussion mit den Bossen, musste vorher in diesem großen Komitee diskutiert werden. Das heißt, das ist auch hier eigentlich ein Rückgriff auf historische Beispiele. Genau, dazu gehört auch, oder ein weiteres Element davon ist, dass die Gewerkschaft sich stärker als zuvor selbst als soziale Bewegung begreifen soll. Also sich nicht nur irgendwie als NGO, die Dienstleistungen für einen gewissen Teil der Gesellschaft begreifen soll, sondern selbst, in ihrer Organisationsform etwas fluider sein soll. Und dazu gehört auch, dass AktivistInnen aus sozialen Bewegungen und besonders von den Universitäten, aus der Studierendenbewegung, als OrganizerInnen angeworben werden sollen. Yunus hat das angesprochen, dass häufig GewerkschaftssekretärInnen nicht aus der eigenen Belegschaft geschöpft werden, sondern von außerhalb herangezogen werden. Und das ist etwas, das auch im Organizing, nicht nur irgendwie so ein beiläufig ist, sondern so ganz grundlegender Bestandteil davon, dass es etwas Positives ist, von außen Leute ranzuholen, als OrganizerInnen einzusetzen, die dann ihre Fähigkeiten, die sie in den sozialen Bewegungen zum Beispiel gesammelt haben, ihre Skills in der öffentlichen Rede oder in der Ansprache 1:1 oder so, dann für die Gewerkschaft einsetzen sollen und sozusagen dann so frischen Wind da so reinbringen. Ich werde später, wenn ich darüber spreche, was wir so uns selber vorstellen, für eine antibürokratische Praxis nochmal darauf zu sprechen kommen, welche Rolle auch Studierende und die Universitäten da in unserer Vorstellung spielen können. Es geht im Organizing auch darum, Mehrheiten zu erkämpfen innerhalb der Betriebe. Ein Mittel dazu, das sie einsetzen wollen, sind sogenannte Strukturtests oder Stärketests, also zum Beispiel Petitionen, in denen sich die Belegschaft dazu bekennen soll in ihrer Mehrheit, ja, wir wollen an dieser Aktion teilnehmen oder ja, wir sind dazu bereit, in den Streik zu treten. Und zwar, um sich selber zu versichern, so stark sind wir eigentlich, aber eben auch der Gegenseite, den Bossen zu zeigen, so stark sind wir, so viel können wir erkämpfen. Und es soll eben auch dazu dienen, quasi Beziehungen unter den Kolleginnen herzustellen und damit Strukturen aufzubauen, die Organisationsmacht der Kolleginnen erhöhen. 2021 hat die Rosa-Luxemburg-Stiftung gemeinsam mit der IG Metall-Jugend ein neues Buch von Jane McAlevey herausgegeben. Das heißt Macht, gemeinsame Sache. Auch das wurde auf der Konferenz Gewerkschaftliche Erneuerung in Bochum kostenlos verteilt von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Deshalb liegt es hier. Und sie macht darin quasi ein Argument oder versucht es zu machen, welche Rolle Gewerkschaften und das gewerkschaftliche Organizing für die Demokratie haben kann. Also ihre These ist letztlich, dass starke Gewerkschaften die Demokratie stärken, schützen und ausbauen. Das heißt, erst einmal erkennt sie an, dass Gewerkschaften ein politisches Mandat besitzen, um Forderungen durchzusetzen, die über die unmittelbaren betrieblichen Interessen hinausgehen. Also die nicht nur Tarifforderungen umfassen oder nicht nur rein ökonomisch sind. Muss einmal kurz davon absehen, dass sie hier einen ganz unbestimmten Begriff von Demokratie verwendet, also gar nicht unterscheidet zwischen Formen der bürgerlichen und der proletarischen Demokratie. Sie erkennt aber an, dass es politische Forderungen gibt, die die Gewerkschaften durchsetzen müssen. Die Forderungen aber, die sie umsetzen will, sind dann wiederum letztlich reformistische. Also sie macht sich die Forderung nach Umverteilung zu eigen, nach mehr gesellschaftliche Gerechtigkeit und vertritt auch wie der linkere Flügel der demokratischen Parteien in den USA einen Green New Deal, den sie aber dann so gewerkschaftsfreundlich ausgestalten möchte. Das heißt, ihr politischer Horizont jenseits der Gewerkschaften ist die demokratische Partei. Sie erkennt zwar an, dass die Partei von den Konzernen der Wall Street und des Silicon Valley kontrolliert wird. Sie bezieht sich aber eben auf diesen progressiven Flügel und historisch auch auf die Präsidentschaft von Franklin D. Roosevelt in den 1930er Jahren, was eben zusammenfällt mit dieser Faszination des Organizings für diesen Klassenkampfaufbruch in den 1930er Jahren in den USA. Und sie bezieht sich demnach auch positiv auf den historischen New Deal, der gewerkschaftlichen Organisierung in den USA zwar Vorschub geleistet hat, aber letztlich dazu diente, diesen Klassenkampfaufschwung zu beherrschen, ihn einzuhegen und eine Radikalisierung und eine Infragestellung kapitalistischer Herrschaft in den USA zu verhindern. Ihre Vorstellung im Heute ist also quasi, dass gut organisierte Gewerkschaften den linken Flügel der demokratischen Partei so vor sich hertreiben könnten. Es ist jetzt hier nicht der Raum, quasi auf alle in der nötigen Ausführlichkeit darauf einzugehen, warum das eine sehr schlechte und eine zutiefst schädliche Idee ist. Aber diese Vorstellung, dass man sich an der demokratischen Partei orientieren müsste, die bremst die politische Linke in den USA seit Jahrzehnten. Und gewissermaßen könnte man auch sagen, steht sie damit selber eigentlich politisch noch rechts von den Ideen der Rosa-Luxemburg-Stiftung oder des linken Flügels der Bürokratie in den DGB-Gewerkschaften hierzulande. Genau. Also das nur so als ein Schlaglicht darauf, was Organizing alles umfasst oder wie es in den, und wie es in den USA quasi diskutiert wird. In Deutschland, ganz kurz, nur gibt es diese Debatte auch schon seit ungefähr den 2000er Jahren. Auch wenn es uns vielleicht eher so vorkommt, als sei sie vor allem den Jüngeren von uns, als sei sie so ein sehr Trendphänomen der letzten Jahre. Weil eben diese Krise, in denen die Gewerkschaften noch heute stecken, eben auch in Deutschland schon so weit zurückreichen und auch damals schon über die Frage diskutiert wurde, ja, wie können wir eigentlich diese Gewerkschaften auch in Deutschland erneuern? Nun ist das Organizing, so wie McAlevey es sich vorstellt, eigentlich eine sehr spezifisch US-amerikanische Vorstellung. Also es basiert auf dem US-amerikanischen System der industriellen Beziehungen und antwortet auch auf die Problemstellungen, die in diesem System existieren. Um nur ein Beispiel zu geben, ich hatte ja gesagt, dass McAlevey so sehr, sehr einen großen Fokus darauf legt, betriebliche Mehrheiten zu organisieren. Und das ist also um dann überhaupt in den Streik treten zu können oder gewerkschaftlich auftreten zu können. Und es liegt eben auch unter anderem daran, dass in den USA die Hürden sehr, sehr, sehr hoch sind, also die rechtlichen Hürden, um in den Streik treten zu können oder um überhaupt als Gewerkschaft in einem Betrieb anerkannt zu werden als rechtliche Vertretung der Belegschaften. Und bevor so eine Anerkennungswahl stattgefunden hat, die dann staatlich überwacht werden muss, existiert kaum Schutz für einzelne Gewerkschaftsmitglieder vor Entlassung zum Beispiel. Das heißt, diese quasi Obsession damit, betriebliche Mehrheiten aufzubauen, antwortet auf diese spezifische Problemstellung, die das US-amerikanische Arbeitsregime quasi vorsieht. Und trotzdem wird in Deutschland sehr stark darüber diskutiert, wie man diese Ideen dann quasi auf das deutsche, sehr spezifische Modell der sozialpartnerschaftlichen industriellen Beziehungen anwenden kann. Mindestens seit 2019 ungefähr ist die Rosa-Luxemburg-Stiftung treibend in dieser Diskussion. Sie ist diejenige, die Jen McAlevey immer wieder nach Deutschland geholt hat, diese Online-Seminare organisiert mit ihr, Organizing for Power heißt das dann, so Web-Seminare, in die man sich einschreiben kann. Und auch eben zuletzt auf dieser Konferenz in Bochum wurde sehr, 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 sehr ausführlich über das Organizing diskutiert und quasi als das Allheilmittel dargestellt für alle Probleme, die sich der politischen Linken und der gewerkschaftlichen Linken in Deutschland stellen. Also wenn man so darüber spricht, dass es wichtig ist, den Punkt, den man unbedingt vermitteln möchte, immer wieder zu sagen, dann kann man, glaube ich, davon sprechen, dass das in Bochum sehr gut geklappt hat. Und alle verstanden, Organizing findet die Rosa-Luxemburg-Stiftung sehr, sehr wichtig. Und dazu passt natürlich auch, dass sie das passende Material in großer Zahl dort verteilt haben. Im Vorwort dieses Buchs diskutieren dann Florian Wilde und von der RLS und Stefanie Holz von der IG Metall-Jugend dann eben einige Aspekte quasi, wie man dieses Konzept nach Deutschland übertragen kann. Und besonders sichtbar war es dann ja, darauf werden wir gleich zu sprechen kommen, dieses Konzept des Organizings, besonders in den Krankenhausbewegungen in Deutschland. Nun sehen wir es auch sehr stark in TV Stutt, dass mit diesen Begriffen des Organizings gearbeitet wird. Aber auch die IG Metall-Jugend führt eine Organizing-Kampagne, die heißt Organize, weil es ja die IG Metall-Jugend. Aber auch so in den großen Tarifrunden im öffentlichen Dienst haben dann solche Methoden aus dem Organizing ein bisschen Einzug gehalten. Also auch da gab es dann solche Strukturtests und Petitionen, die gemacht wurden, so öffentliche Übergaben von Dingen, dann den großen Schildern, auf denen man dann draufschreibt, wie viele Leute dann unterschrieben haben und so. Und auch dort wurden OrganizerInnen quasi als Externe angestellt, um KollegInnen telefonisch oder persönlich anzusprechen und zu mobilisieren. Ich sage aber, es wurden Methoden aus dem Organizing angewendet. Wir werden später nochmal darauf zurückkommen, wie stark man eigentlich davon sprechen kann, dass Organizing als Konzept in Deutschland angewandt wird. Eine Sache, die ich zumindest nicht unerwähnt lassen will, ist, dass es in Deutschland spezialisierte Unternehmen gibt, die Organizing quasi anbieten, als Dienstleistung für die Gewerkschaften anbieten. Also, dass die Gewerkschaften gar nicht selber OrganizerInnen anstellen müssen, sondern quasi zu einer Firma gehen können. Die bekannteste davon ist Organizing. Aber da ist ein Punkt zwischen dem Organizee und dem NG, warum auch immer. Das hängt personell und auch politisch eng zusammen mit Marx 21, der politischen Strömung innerhalb der Partei Die Linke, die auch irgendwie so mehr oder minder noch post-trotzkistisch ist. Allein das ist eigentlich skandalös genug, dass es also ein Unternehmen braucht, um Tätigkeiten, die der gewerkschaftliche Apparat eigentlich ja selber leisten möchte, quasi so outzusourcen und da auf Leute mit kurzzeitigen Arbeitsverträgen dann so abzuwälzen, die dann einzelne Kampagnen durchgehen. Soweit wir das abschätzen können von außen, gibt es auch innerhalb von Marx 21 sehr große Differenzen inzwischen darüber, ob das wirklich so eine gute Idee ist, sich auf diese Art politischer Arbeit zu fokussieren. Ich will das jetzt hier an der Stelle nicht vertiefen, aber diese ganze Diskussion im Organizing, das möchte ich festhalten, ist in Deutschland super eng verbunden mit den Auseinandersetzungen innerhalb der Partei Die Linke und innerhalb des linken politischen Reformismus und damit eben auch des linken Spektrums innerhalb der Gewerkschaftsbürokratie. Genau, also das nur so als ein kurzer Abriss, wie quasi dieser Diskurs nach Deutschland kam, wie die Praxis dann in Deutschland aussieht, darüber spricht Kilian dann.
Ich gehe jetzt weiter und sprechen ein bisschen über die Praxis des Organizings in der NRW-Krankenhausbewegung und bei TV Stutt. Ich meine, es unterscheidet sich ein bisschen, weil die Streiks, also weil wir jetzt zurückblicken auf den Notruf NRW und aktuell in der, ich wollte schon sagen, in der heißen Phase von der TV Stutt-Kampagne sind, aber die ist nicht heiß, was auch Teil des Organizings ist. Genau. Wird anfangen mit der Kampagne Notruf NRW. Die hieß Notruf NRW, gemeinsam stark für Entlastung. Und da streikten 6 Unikliniken in Nordrhein-Westfalen ab Anfang Mai 2022 vor allem für Entlastung, was sozusagen die Main-Forderung war, dass man eben sieht, wir alle kennen das, es gibt zu wenig Personal. Und dass man sozusagen Entlastungen dafür streiten will, dass man festsetzt, okay, wir halten fest, wir haben mit dieser Quote sozusagen Patientinnen und Arbeiterinnen gearbeitet und wenn die darunter fällt, dann kriegen wir Urlaubstage sozusagen zusätzlich, um Entlastungen zu bekommen. Darum ging es basically. Genau, das ist eben, was sie dann gemacht haben, war, dass sie vor Beginn des Streiks an die Landesregierung und an die Bosse ein 100-tägiges Ultimatum gestellt haben und gesagt haben, äußert euch dazu, macht da was, sonst gehen wir in den Streik. Genau, das war von Verdi gemacht. Und was dann passiert ist, war, dass, das genaue Datum weiß ich nicht, aber dass es zu einem unbefristeten Streik kam, die am Ende dieser 100-tägigen Ultimatums sind dann die Parteien, die bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen, also es war sozusagen zeitlich genau davor gesetzt, es war auch Teil der Strategie, dass die dann so ein bisschen netter geworden sind mit den Beschäftigten und so, aber eigentlich nicht darauf eingegangen sind. Dann hat Verdi einen unbefristeten Streik ausgerufen. Das war ein langer und harter Streik. Wir haben auch ein paar bekanntere Gesichter aus diesen Streiks in der Konferenz in Bochum gesehen, sprechen hören. Das war sehr inspirierend. Genau, aber diesem Streik ging ein sogenannter, wir haben es schon gehört bei den Organizing-Ausführungen von Marco, ein sogenannter Prozess des Machtaufbaus in den Kliniken voraus. Der wurde von Organizerinnen, die eben bei diesem Organizing, bei dieser Firma arbeiten, organisiert. Und das sind sogenannte, so wurden die genannt, Expertinnen für Selbstermächtigung. Und die sollten sozusagen die schon organisierten Mitglieder in diesen Kliniken dabei unterstützen, Bereiche, die noch wenig organisiert sind, zu organisieren. Ich sage ein bisschen zu oft organisieren. Genau. genau. Und das war also eine wichtige Figur, die ich auch in Interviews oft gehört habe und so, weil das war die Leiterin des Gesundheitsbereichs von Verdi in Nordrhein-Westfalen. Und sie hat, das ist die sogenannte Katharina Wesenig, und sie hat gesagt, dass dieses Organizing vor dem Streik ein zentrales Element war für den Erfolg des Streiks sozusagen und für die Schlagkraft. Jetzt schauen wir uns das Organizing genauer an. Wie sah das aus? Die Organizerinnen, die prägten tatsächlich die Strategie von Verdi. Sie stellten zum Beispiel sicher, dass die Beschäftigten selbst ihre Forderungen aufstellen. Wir haben das schon ein bisschen gehört, so. Das verbreitet sich, dieses Konzept. Und um was es da ging? Es ging um eine breite Kontrolle des Prozesses durch die Arbeiterinnen, um das zu gewährleisten. Es wurde ein sogenannter Rat der 200 gegründet, der als Bindeglied zwischen der Tarifkommission, die verhandelt, und den Beschäftigten in den Krankenhäusern dienen soll. Genau. Hier trug man dann sozusagen dem Organizing-Prinzip der Transparenz Rechnung, weil es sozusagen darum ging, die gewählten Teamdelegierten nach Köln zu schicken, wo die Verhandlungen waren. Die sollten dort im Hintergrund sozusagen vor Ort sein und bei wichtigen Themen sollte dann soll es dann eine Rückkopplung zwischen der Tarifkommission und diesem Rat der 200 geben, um Transparenz zu gewährleisten und einen Informationsfluss sozusagen an die Basis zu bringen. Eine Beschäftigte, die auch ein Interview darüber geführt hat, spricht über diesen Rat der 200 und auch ein bisschen über ihren widersprüchlichen Charakter. Denn was sie sagt, ist, dass dadurch, dass diese Teamdelegierten immer nach Köln geschickt werden mussten, also weg von den Krankenhäusern, waren die Streikenden eigentlich stärker an der Tarifkommission orientiert als an den tatsächlichen Betrieben im Streik. Also sie waren nicht an den Orten, wo sie eigentlich den Streik durchführen sollten. Und das hat ein paar Probleme zur Folge gehabt. Man könnte von einer gewissen Bürokratisierung sprechen, weil die Informationen, also es sind vor allem dann immer wieder die gleichen Leute gewesen, die in diesem Rat der 200 waren. Und dadurch war dieses, okay, wir tragen die Informationen zur Basis, gar nicht vollständig sozusagen gedeckt. Ich hatte mit Yunus dann noch vorher ein bisschen diskutiert. Er meinte, man könnte es nicht ganz so sagen, weil es auch irgendwie so ein bisschen Telefonate und sowas gab. Aber es gab auf jeden Fall das Problem, dass es keinen wirklichen Durchwechsel von den Delegierten gab und nicht immer wieder diesen Prozess des Sprechens. Genau. Genau, dieses Setting hat den Streik geschwächt. Denn gerade die Teamdelegierten waren ja die aktiven Kolleginnen, die zum Beispiel dann bei Aktionen und Diskussionen fehlten mit Kolleginnen im Inneren sozusagen, die noch nicht organisiert waren. Man wollte den Streik ausweiten, aber auch, dass man sagt, okay, 2018 haben erst 2 Kliniken gestreikt, jetzt sind 6. Wieso weiten wir den Streik nicht aus? Das Problem des Organisings ist, die Leute, die den Streik ausweiten könnten auf andere Betriebe, auf solidarische Sektoren etc., die waren einfach in einer geringeren Zahl durch dieses Setting. Genau. Wesenig jedoch betonte, dass gerade die zentralisierte und von den Hauptamtlichen geführte Verhandlung ein Schlüssel für den Erfolg der Verhandlungen war. Und das steht im direkten Widerspruch. Also sie hat so ungefähr so gesagt wie, also am Ende war es nämlich so, es gab diese sogenannten partizipativen Elemente, aber die Macht, die Entscheidung am Ende zu treffen, lag in den Händen der Hauptamtlichen, die in der Tarifkommission gesessen sind. Auch wenn die Informationspolitik noch so gut war sozusagen. Ich glaube, ich komme noch mit einem Zitat darauf zu sprechen, was wesentlich von dieser Zentralisierung so positiv davon hält. Genau. Was wir sehen ist, dass der Streik nicht als offensives Mittel benutzt wird, sondern das in Kombination mit dem Organizing, sondern das Organizing bereitet sozusagen oder macht erst den Streik möglich und das Organizing soll zum Start des Streiks dann eigentlich schon gelaufen sein. Das sieht man auch an dem von den Kämpfen der Berliner Krankenhausbewegung übernommenen Erfolgsrezepten der Organiserin. Also man hat die Kämpfe in Berlin eben sozusagen und die Schlussfolgerungen daraus gezogen und die Organizing kam sozusagen mit einem Erfolgsrezept und haben das auf die Notruf NRW draufgestülpt. Genau. Die Kampagne richtete sich vor allem eben auf die Landtagswahlen. Weniger wirklich auf die Ausweitung der Streiks, auf weitere Branchen. Und es ging nicht darum, um mit den Kampfmitteln des Streiks die Gegenseite irgendwie zu Fall zu bringen. Wir sagen, eine Opposition zur Regierung ist absolut notwendig im Klassenkampf, doch entstehen durch diese Orientierung, so war das dort, vor allem Illusionen bei den Arbeiterinnen, genau in die Parteien, die ja seit Jahren mit ihrer Sparpolitik die Grundlage für die Notwendigkeit ihres Streiks geschaffen haben. Genau. Was wir betonen müssen und was das Organizing sozusagen vergisst, ist, dass die Armee der Proletarierin am Ende die einzige Armee ist, die sich sozusagen in ihrem Kampf, sozusagen aus ihrem Kampf heraus vergrößern kann, rekrutieren kann. Und dieser Vorstellung wurde dort nicht Rechnung getragen. Genau, die Armee soll vor Beginn des Streiks sozusagen schon da sein. Genau, so blieb der Streik ein Minderheitenstreik. Es wurden die Sub- und Tochterunternehmen nicht integriert und die Schlagkraft nicht ausgeweitet. Dass die Gewerkschaftsbürokratie am Ende die Zügel in der Hand hielt, war für Wesenig ganz zentral, denn die Verhandlerinnen bräuchten ja auf den letzten Metern unbedingt, Zitat, einen geschützten Raum, um die Kugel einzulochen, Zitat Ende, damit sie bei dem ausgehandelten Kompromiss, Zitat, ihr Gesicht wahren könnten. Worauf ich am Ende noch betonen möchte, es gab auch sehr wichtige fortschrittliche Elemente der Selbstorganisierung, die der Kontrolle der Bürokratie tatsächlich was entgegensetzen konnten und die auch schon ein Schlaglicht darauf werfen, wie wir in unseren Betrieben eigentlich agieren müssen. Die Kolleginnen hatten nämlich 2018 eben in den zwei Betrieben schon gestreikt und, wie soll ich sagen, am Ende der Verhandlung damals wurden sie ein bisschen vor den Kopf gestoßen, denn die Tarifkommission hat in der Nacht um 3 Uhr einen Kompromiss ausgehandelt und um 12 Uhr, also sozusagen 9 Tage später, schon den Mitgliedern darüber das Votum hingelegt. Und deswegen hatten sie wenig Zeit, darüber zu diskutieren etc. Was die Kolleginnen gemacht haben in den Krankenhäusern, ohne, also das war nicht Teil des Organizing-Plans, am ersten Tag des Streiks Versammlungen zu organisieren, wo sie bindend darüber entschieden, dass die Tarifkommission bei den wichtigsten Entscheidungen immer sich erst an die Basis sozusagen wenden müsste. Und dadurch haben sie es geschafft, dass sozusagen das Bewusstsein der Kolleginnen gestiegen ist für ihre eigene Arbeit, ihren eigenen Streik, die Rolle der Tarifkommission und wie man sozusagen mit der Bürokratie sich auseinandersetzen müsste. Und ich denke, dass diese Form der Selbstorganisierung in den nächsten Kämpfen sehr wichtig sein kann und wir uns davon was abschauen sollten. Genau, dann schauen wir uns noch, vielleicht mache ich das nicht so lang, TV Stutt an. Ich bin selber SHK seit 3,5 Jahren und von dem Befristungssystem in der Universität sehr betroffen und engagiere mich in der GW, in der TV Stutt-Kampagne. Und man muss also vielleicht vorweg sagen, dass diese, also noch nicht mal diese, wenn wir sagen, das ist eine reformistische Strategie, dass noch nicht mal der Reformismus zu Ende gedacht wurde in der TV Stutt-Kampagne, sondern nur ganz, ganz, ganz leichte Ansätze des Organizings verwendet werden. Aktuell befinden wir uns immer noch in der Aufbauphase, sozusagen vor dem Streik. Wir stellen sozusagen die Armee jetzt sicher und organisieren sie, rekrutieren sie. Und wir haben in dem aktuellen Sommersemester gesehen, dass das sozusagen als Organizing-Semester gedient hat, also so von April bis Juli. Wir sollten mit 1:1 Gesprächsbögen zu den studentischen Hilfskräften in den Bibliotheken, in den Instituten etc. hingehen und ihnen Fragen stellen nach ihren Lohnforderungen, nach wie viele Urlaubstage hätten sie gern, sozusagen als Überblick für die Kampagne, um zu sehen, was wollen denn eigentlich die studentischen Hilfskräfte. Der Kern der Ansprache lag aber jetzt nicht in der Politisierung, sondern der lag darin, eigentlich am Ende die Telefonnummer zu bekommen, dass man die Kontakte hat, dass man die Leute erreichen kann und zu sogenannten Strukturaufbautreffen bringen kann. Das nennt man dann MultiplikatorInnen. Also ich spreche einen SHK an, diese Person soll den Zettel ausfüllen, man spricht ein bisschen über die Arbeitsbedingungen und so, also das ist die Vorstellung der Kampagne. Und dann sollte wiederum diese Person zu einer Multiplikatorin werden, die wiederum andere Leute anspricht. Genau, so, das ist das Organizing bei TV Stutt. In München wenden wir diese Methoden tatsächlich an, aber es geht jetzt nicht nur um die Telefonnummer. Wir sehen ganz klar die Grenzen dieses Ansatzes. Man sieht, dass es schon ganz ein gutes Mittel ist, um mit Kolleginnen ins Gespräch zu kommen über ihre Arbeitsbedingungen, ihre Arbeitserfahrung. Aber eine Hürde ist eben vor allem der extrem unpolitische Charakter. Es geht nicht irgendwie darum, Diskussionen über eine gemeinsame Strategie mit kollektiv entworfenen Forderungen aufzustellen. Es geht nicht um eine Kritik an der Regierung. Es geht nicht um weitergehende Forderungen, antirassistische Forderungen oder Forderungen, die wir aufstellen sollten im Kampf gegen die Klimakrise oder feministische Forderungen. Darum geht es überhaupt nicht. Und das ist eben auch einer der wichtigen Gründe, wieso die Kampagne sehr starr ist und nicht ins Laufen kommt. Also für die Bürokratie zählt nur die Zahl am Ende, wie viele Leute organisiert wurden, am Ende Gewerkschaftsmitglieder sind, damit sie die Forderungen aufnehmen. Und es entsteht eigentlich keine Jugend, die ja tatsächlich wirkliche Probleme aktuell hat. Ich meine, 77% der Studierenden müssten neben dem Studium arbeiten. Dann könnte man eigentlich auch politisch darüber diskutieren, woran das liegt. Also wir sehen die BAföG-Reform, die Kürzungen etc. Darüber wird aber nicht diskutiert. Genau. Wir haben in München versucht, mit politischen Teach-ins darüber hinauszugehen und auch über die bayerischen Landtagswahlen zu sprechen. Das haben wir auch integriert in unseren Aufbau an dem Institut für Soziologie, weil einige Genossen dort studieren und arbeiten und wir dort zwei Plätze bei den Fachschaftswahlen bekommen haben und werden versuchen, diese Politik stark mit unserer Politik in der Kampagne zu verbinden. Und vielleicht noch als letzten Punkt, was man sieht, ist, dass das Organizing sich hier stark unterscheidet zu dem in der Krankenhausbewegung. Also es gibt keine bezahlten Organizerinnen, die sozusagen als, wie habe ich es genannt, Experten der Selbstermächtigung agieren für die Beschäftigten, sondern es sind quasi die studentischen Beschäftigten, die die Basisarbeit machen und sie übernehmen sozusagen die Organisierung. Ja, es ist auch kein Rat der 200 geplant, es ist so abgelaufen im August. Es wird auch so eine begleitende Verhandlungskommission geben, die dann in Potsdam, glaube ich, sind die Verhandlungen, dann dort immer hinfahren und dann im Hintergrund agieren. Und die Leute sind aber nicht aus Streikversammlungen oder so, aus Versammlungen gewählt worden, sondern einfach pragmatisch aus den Telegram-Chats. Genau, und werden dort auch nicht viel zu sagen haben. Sie sollen beratend zur Seite stehen, sozusagen. Genau. Bei Verdi ist es ganz interessant. Wir haben ja hier eine spannende Konstellation von Verdi und GEW, die den gleichen Bereich organisieren. Also es gibt den Fachbereich für die Hochschulen bei Verdi und es gibt eben die GEW, die in Erziehung und Wissenschaft und eben auch in der Wissenschaft an den Hochschulen und Forschungsinstituten organisiert. Und das ist am Ende, es gibt eine extreme Konkurrenz. Die Verdi ist der die Hauptverhandlungsführerin und die spielen sich sozusagen gegeneinander aus, was den studentischen Interessen am Ende nicht gut tut. Genau, und was man sehen kann ist, Marco hat es genannt, das Organizing dient ja tatsächlich ein bisschen dazu, also in dieser fortschrittlichsten Form, Betriebsgruppen aufzubauen. Und das ist überhaupt nicht Teil der TV-Stutt-Kampagne. Also es gibt überhaupt keinen langfristigen Prozess. Und ich denke, das ist vor allem daran geschuldet, dass die Gruppe ist natürlich auch, also die Gruppe ist quantitativ nicht so klein, aber die Bürokratie sagt natürlich aus, hey, ihr seid Studierende, ihr werdet eh vielleicht woanders hingehen oder ihr geht in den Sektor, wir werden euch verlieren etc. Und deswegen dann haben sie natürlich auch nicht große materielle Gewinne dadurch, dass die Studierenden nicht so viel Geld zahlen an die Gewerkschaften. Also es gibt überhaupt gar keinen Betriebsgruppenaufbau und ich denke, dem gilt es auch entgegenzuwirken, weil das sehr schwierig ist an den Universitäten bisher. Genau.
Ja, jetzt kann man so eine Art Kritik am Organizing machen, die quasi auf dem Terrain des Organizing selbst bleibt. Also so wie Kilian gesagt hat, in TV Stutt werden ganz viele dieser Prinzipien, die das Organizing eigentlich auszeichnen sollen, nicht angewandt. Also man kann vielleicht sagen, dort findet tatsächlich eher so eine Art Mobilizing statt, nach McAlevey, eben mit einzelnen Methoden daraus. Aber unsere Kritik muss ja tiefer gehen und sie geht auch tiefer als das. Weil so wie, nochmal um zu betonen, dass das Organizing eine Maßnahme der Bürokratie ist, von oben auf eine Krise zu reagieren, gilt es eben auch festzuhalten, dass die Bürokratie ihre tatsächliche Macht nicht freiwillig aufgibt. So. Sie beteiligt Mitglieder ein bisschen stärker, aber in dem Interesse, sich selbst zu erhalten in der Krisensituation, die ihre Machtbasis ansonsten schmälern würde. Wenn Voss und Sherman, die ich vorhin zitiert habe, davon sprechen, dass linke US-Gewerkschaften mit ihrem bürokratischen Konservatismus brechen wollen, oder zumindest einen Teil davon, dann ist es ein ganz, ganz anderer Begriff von Bürokratie, den sie ansetzen, als den wir verwenden. Um daran zu erinnern, wenn sie meinen damit so eine ganz bürgerliche Form von einer Verknöcherung eines Apparats, so im ganz organisationssoziologischen Sinn, während wir eine materialistische Vorstellung davon haben, was Bürokratie ist, so wie Jonas gesagt hat, eine Schicht innerhalb der Arbeiterinnenbewegung, innerhalb der Gewerkschaften, deren materielle Existenz darauf beruht, zwischen Beschäftigten und Bossen zu vermitteln, zwischen Kapital und Arbeit. Und dementsprechend unterscheidet sich auch ganz grundlegend, was wir meinen, wenn wir von einer antibürokratischen Praxis sprechen. Nämlich, dass wir diese Schicht aus den Gewerkschaften rauswerfen wollen, dass wir die Gewerkschaften zurückerobern wollen und tatsächlich zu Kampforganen der Arbeiterinnenklasse machen wollen. Ganz viel von dem, was wir für unsere Arbeit in den Gewerkschaften vorschlagen, haben wir gestern in dem Dokumentarfilm über Mardi Gras, die besetzte und selbstverwaltete Druckerei in Argentinien, sehen können. Und das sind Prinzipien, die über diesen einen spezifischen Fall hinausgehen. Die Kolleginnen im Betrieb organisierten sich selbst, und zwar nicht nur um eine etwas linkere oder etwas kämpferischere Führung ihrer lokalen Gewerkschaft zu bekommen, sondern sie veränderten die komplette Art und Weise, wie Gewerkschaft und wie Betriebsarbeit funktionierte. Und diese Prinzipien, die sie in ihrer politischen Arbeit, in ihrer Betriebsarbeit angewandt haben, die schon vor der Übernahme der Fabrik, die erlaubten ihnen hinterher auch den Betrieb fortzuführen unter Selbstverwaltung. Und darin wird dann ganz deutlich, dass es einen Unterschied gibt zwischen bürgerlicher und proletarischer Demokratie, die eben McAlevey in dem Buch, das jetzt da vorne liegt, unsichtbar macht. Also die Versammlungen, die gestern in diesem Dokumentarfilm, die so wichtig sind in Mardi Gras, das sind Elemente, die wir auch heute schon in den Kämpfen, in denen wir aktiv sind, immer wieder so stark wie möglich machen wollen. Also die Elemente der Selbstorganisierung in Streikversammlungen, in denen KollegInnen darüber diskutieren können, was sie tatsächlich umsetzen wollen und wie es erreicht werden kann, wofür sie keine Erlaubnis der Bürokratie brauchen, die ihnen im Rahmen des Organizing etwas mehr Beteiligung zusichert, sondern eine Praxis, die gegen die Beschränkungen, gegen die Hürden, die Bürokratie kämpfen auferlegt, durchgesetzt werden kann. Bei Mardi Gras kam auch zum Vorschein oder kam vor, dass für Ämter und Posten so etwas wie ein Rotationsprinzip herrscht, also dass sich niemand auf einem gewissen Posten irgendwie festsetzen kann und sich dadurch von den Kolleginnen entfremdet. Eine Praxis, die in den Gewerkschaften in Deutschland ganz, ganz außerirdisch wirkt, wenn man darüber nachdenkt, wenn wir, wie Jonas meinte, uns daran erinnern, dass Hauptamtliche einfach installiert werden und wir dann quasi damit konfrontiert sind, ob es uns passt oder nicht. Und gleichzeitig gilt, das, was in Versammlungen beschlossen hat, ist einfach bindend für diejenigen, die diese Posten haben, die dann Rechenschaft darüber abzulegen haben, inwiefern sie es durchsetzen konnten. Und gleichzeitig dürfen keine Privilegien mit solchen Ämtern oder Posten verbunden sein. Das heißt, man muss positiv festhalten, dass dieses Local der Dienstleistungsgewerkschaft in den USA, wo McAlevey herkommt, das Local 1199, der SEIU, dass dort FunktionärInnen nur den Durchschnittsverdienst bekommen, den die Mitglieder nach Tarifvertrag auch bekommen. Das ist ja so ein fortschrittliches Element, aber das ist in Deutschland ganz und gar nicht gängig. Erst recht nicht dieses Rotationsprinzip. Ich will aber betonen, dass die Gewerkschaftsarbeit nicht nur irgendwie eine andere Form braucht, also demokratischer sein muss, sondern auch einen grundsätzlich anderen Inhalt. Leo Trotzki hat kurz vor seinem Tod einen sehr wichtigen Text über die Rolle der Gewerkschaften in der imperialistischen Epoche geschrieben, in denen er über zwei grundlegende Funktionen spricht, die Gewerkschaften haben können. Entweder sie sind Hilfsinstrumente des kapitalistischen Staats zur Disziplinierung und zur Unterwerfung der Arbeiterinnenklasse, oder aber sie können Instrumente der revolutionären Arbeiterinnenbewegung werden. Und zwischen diesen beiden Polen findet ein Kampf statt. Und während das Organizing eine Antwort auf diese Krise der Gewerkschaften und der Sozialpartnerschaft vorschlägt und dadurch ein bisschen mehr kämpferisch auftreten will, ein bisschen mitgliederorientierter sein will, bleiben in dieser Vorstellung die Gewerkschaften aber Hilfsinstrumente des kapitalistischen Staats, indem sie weiterhin so etwas wie eine Konfliktpartnerschaft zwischen Staat und Unternehmen aufrechterhalten. Wir hingegen glauben, dass es die Selbstorganisierung der Arbeiterinnenklasse ist, wie an solchen Beispielen in Mardi Gras, die darin bestehen muss, nicht nur für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen, sondern eine politische Opposition zur Regierung aufzubauen und zum gesamten kapitalistischen Staat. Und dafür ist es eben notwendig, nicht nur ideologisch mit der Sozialpartnerschaft zu brechen, sondern auch ihren materiellen Ausdruck, die Gewerkschaftsbürokratie, rauszuwerfen und die Gewerkschaften aus ihren Händen zurück in die Hände der Beschäftigten zu legen, der Arbeiterinnen. Das heißt, wie wir zu einer antibürokratischen Strömung in den Gewerkschaften kommen, also eines organisierten Flügels innerhalb der Gewerkschaften, die sich diese Ziele zu eigen macht, ist super eng verbunden mit der Frage, wie wir in Deutschland und international eine revolutionäre Partei aufbauen können. Weil genau so, wie dieser Zusammenhang besteht zwischen antibürokratischer Praxis in den Gewerkschaften und Parteiaufbau eines revolutionären Parteiaufbaus, gibt es auch einen untrennbaren Zusammenhang zwischen dem Konzept des Organizings mit einem anderen politischen Projekt, nämlich mit dem linken Reformismus. Oder eben in den USA, das hatte ich vorher in Bezug auf McAlevey genannt, mit dem progressiven Flügel der Demokratischen Partei. Das heißt, wenn sich auch Linke und Sozialistinnen in Deutschland positiv auf das Organizing beziehen, dann ist es immer auch Teil einer Unterordnung unter dieses politische Projekt des linken Reformismus oder in den USA eine Unterordnung unter letztlich die Demokratische Partei. Und das ist etwas, das wir ebenfalls brechen müssen, wie wir zu einer ganz anderen Praxis innerhalb der Gewerkschaften kommen müssen. Genau. Vielleicht mit dem Blick auf die Uhr nur so in aller Kürze, dann haben wir noch so eine halbe Stunde zur Diskussion. Unsere Kritik war jetzt sowohl an der Praxis als auch an der Theorie sehr scharf, aber heißt das, dass wir das Organizing einfach nur so abkanzeln wollen? Wir verfolgen einen anderen Weg, ja, aber das bedeutet nicht, dass wir nicht auch ernst nehmen, dass es tatsächliche Fortschritte gibt und, wie soll ich sagen, Elemente, die auszubauen und an denen anzuschließen ist. Und es ist auch wichtig, dass wir ernst nehmen, dass es nicht nur innerhalb der Apparate Leute gibt, die Hoffnungen darin liegen, in dieses Konzept, sondern dass es auch viele betriebliche Aktive gibt, die ehrliche Hoffnungen damit verbinden, dass sich endlich was ändert an diesem Routinismus, der in den Gewerkschaften so stark ist und die nicht länger einfach nur Manövriermasse sein wollen eines Apparats. Und mit diesen Leuten müssen wir mit unseren Ideen einen Dialog führen. Auch wenn nach 20 Jahren Diskussionen über Organizing in Deutschland die Erfolge einigermaßen überschaubar sind, es gibt durchaus diese fortschrittlichen Elemente. Und gleichzeitig dürfen wir nicht übersehen, dass es zur Kooptation, also zur Vereinnahmung vieler radikaler oder zur Radikalisierung breiter, aktiver Beschäftigter und Aktivistinnen geführt hat. Und irgendwo zwischen diesem Kräfteverhältnis müssen wir unsere Diskussion führen. Genau. Vielleicht nur so viel an dieser Stelle, um dann eure Eindrücke noch einmal, wie soll ich sagen, politischer aufzugreifen und mit euch ins Gespräch zu kommen.
Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Anmerkungen habt, schreibt uns gerne eine Nachricht. Um unsere politische Unabhängigkeit beizubehalten, finanzieren wir uns ausschließlich über Spenden. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Wenn ihr euch mit uns organisieren und aktiv werden wollt, tretet gerne mit uns in Kontakt. Alle weiteren Informationen und Kontaktmöglichkeiten findet ihr in der Beschreibung.